Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon begrüßt Sie Antran. Hallo. Ein Tod, der viele Fragezeichen aufwirft und eine schreckliche Erkenntnis unterstreicht. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist hässlich und kostet Leben. Nun hat es wieder eine junge Journalistin in Kriegsgefangenschaft getroffen. Wir erzählen gleich vom Leben und Wirken von Viktoria Roschtschina. Außerdem geht die Debatte um die Rundfunkreform weiter. Nun hat sich ein breites Bündnis aus Wohlfahrts- und Umweltverbänden gemeldet. Was sie kritisieren, erfahren Sie später. Und wir wandeln auf der Geschichte der Nachrichten, von Fernschreiber bis ins Heute. In dieser neuen Medienwoche bei Medias Res. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schon wieder eine. Und das soll keineswegs despektierlich klingen, sondern vielmehr alarmierend. Alarmierend, weil schon wieder ist eine Journalistin in russischer Gefangenschaft gestorben. Viktoria Roschtschina ist ihr Name. Sie ist eine von 13 Medienschaffenden, die seit dem russischen Einmarsch in die gesamte Ukraine gestorben ist. Wer sie war, für welche Medien, zu welchen Themen Roschtschina gearbeitet hat, das habe ich vor der Sendung meine Kollegin Sabine Adler gefragt.
Also sie war aus Saporischschja, da ist sie geboren worden und war 27 Jahre alt und hat wirklich für dieses junge Alter schon eine unglaublich lange berufliche Laufbahn hinter sich. Sie hat mit 16 angefangen, journalistisch zu arbeiten, unter anderem für Gromadske. Das ist ein Bürgerfernsehen gewesen zu Zeiten der Demonstrationen auf dem Maidan. Dann arbeitete sie für die Ukrainska Pravda bis zum Schluss bei Censornet, das sind beides Internetportale, und auch für Radio Liberty, also das Radio, das unter anderem eben von den Vereinigten Staaten finanziert wird und für viele andere Medien. Und wenn man sich anhört, wie Journalisten, Kollegen über sie sprechen und sie beschreiben, dann war Viktoria Roschtschina offenbar eine Journalistin mit Leib und Seele, die eigentlich über alle wirklich richtig schwierigen, komplizierten Themen gesprochen hat und geschrieben hat und sich an etwas rantraute, an die sich vielleicht so mancher nicht so schnell rantraute, weil es viel Arbeit machte oder man sich sehr lange, ja vielleicht auch etwas riskieren musste und sich einarbeiten musste. Und das betraf vor allem die letzten beiden Jahre, als die Invasion der russischen Armee in die Ukraine ihren Lauf nahm. Da hat sie immer wieder aus den besetzten Gebieten berichten wollen und eben vor allem, wie diese Besatzung auch das Leben der Menschen dort verändert.
Sie sprechen es an, Roschtschina hat als freie Journalistin gearbeitet in einem besonders gefährlichen Gebiet, nämlich im russisch besetzten Kriegsgebiet in der Ostukraine. Macht das Ihren Fall noch brisanter?
Es ist unklar, ob sie jeweils mit Teams unterwegs war oder in der Regel alleine, ob jemand für ihre Sicherheit gesorgt hat. Wir kennen das zum Beispiel aus unserer Arbeit, wenn wir als Deutschlandfunk-Korrespondenten in der Ukraine unterwegs sind, dann nicht ohne, dass wir ein Sicherheitstraining absolviert haben und dass wir mindestens Sicherheitsberater an unserer Seite haben. Und das, was die Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Redaktionen, die ich gerade aufgeführt habe, berichtet haben, ist, dass Viktoria Roschtschina nicht zu stoppen war, dass sie unbedingt partout in die besetzten Gebiete wollte. Sie fand, das war das wichtigste Thema, es war ihr Thema und ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich das jetzt sagen kann, weil mir da die Informationen fehlen, dass wenn die eine Redaktion nicht einverstanden war, sie einfach für die andere gefahren ist.
Sie ist dann aber schlussendlich verschwunden auf ukrainischem Gebiet, oder? Also in russische Gefangenschaft geraten. Was weiß man mehr über ihr Verschwinden?
Ja, das hängt ganz, ganz stark damit zusammen, mit dem, was ihr Berichtsgebiet war, ihr Berichtsgegenstand. Es war so, dass sie schon einmal festgenommen worden ist, und zwar als sie direkt kurz nach der russischen Invasion im März 2022 nach Mariupol wollte. Da hat der russische Geheimdienst FSB sie festgenommen. Sie war in einem Straflager, hat also durchaus schon eine Erfahrung habe, wie gefährlich das sein könnte oder würde, wenn man tatsächlich auf russisch besetztem ukrainischem Gebiet unterwegs ist. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, im Juli vorigen Jahres nochmal einen Versuch zu unternehmen. Und sie ist dann von Polen aus nach Russland gefahren, wollte von dort in die Ostukraine einreisen. Und die Absicht war, dass sie da über diese sogenannten russischen Referenden, also die Zugehörigkeit der besetzten Gebiete Luhansk, Donetsk, Saporische und Cherson berichten wollte. Und sie wollte auch die Zerstörung des Staudamms von Kachowka und auch das zerstörte Wasserkraftwerk, all das war sozusagen auf ihrer Agenda, das wollte sie recherchieren. Und dann hatte man mit einmal keinen Kontakt mehr mit ihr. Anfang August war das. Dann hieß es, sie sei verhaftet worden im August und sei, und das ist das, also man weiß fast nichts dann über ihren Verbleib. Man weiß nur, dass sie in zwei Gefängnissen festgehalten wurde. Einmal in der Strafkolonie Nummer 7 in Berdjansk und im Untersuchungsgefängnis Nummer 2, das ist ein wirklich berüchtigtes Gefängnis, in Taganrog, das ist auf der russischen Seite. Und dann hat die Familie einen Suchantrag gestellt und erst im Mai dieses Jahres, im Mai 2024, hatte Russland offiziell bestätigt, dass sich die Journalistin auf russischem Territorium aufhält und dass sie dort inhaftiert ist.
Nun ist sie vor fast einem Monat gestorben. Die Familie hat aber auch erst in der vergangenen Woche davon erfahren. Wie viel weiß man über die Bedingungen in Haft?
Also erwähnt habe ich ja gerade dieses Gefängnis Nummer 2, Untersuchungsgefängnis Nummer 2 in Taganrog. Und das ist nicht irgendein russisches Gefängnis. Das ist ein Gefängnis, das als berüchtigt gilt, als einen der grausamsten Haftorte für Ukrainer überhaupt. Und wenn man sich vorstellt, dass 95% der ukrainischen Gefangenen in russischer Haft gefoltert werden, das ist etwas, was auch die UNO bestätigt hat, dann kann man sich vorstellen, dass die Haftbedingungen in Taganrog und wahrscheinlich auch in dem anderen Straflager wirklich sehr, sehr schwer gewesen sein müssen. Und das, was sie zum Beispiel nach dem Versuch nach Mariupol zu kommen, in dem Straflager Berdjansk erlebt hat, das hat Viktoria Doschina auch selber mal geschrieben in einer Kolumne, dass sie dort in den Hungerstreik getreten ist. Jetzt gibt es Andeutungen, dass das auch der Fall gewesen sein soll. Die Tragik ist, dass sie für einen Gefangenenaustausch offenbar vorgesehen war. Sie sollte von Taganrog nach Moskau verlegt werden. Und sie kam offenbar auch nach Moskau, aber sie ist eben dann vorher gestorben. Warum, wieso, weshalb, das ist unklar und die russischen Behörden geben bislang keine Auskunft.
Jetzt mit dem ganzen Wissen, was Sie uns gerade vermittelt haben, unter welchen Bedingungen kann man denn überhaupt noch berichten in Russland?
Wir müssen unterscheiden zwischen Russland und den besetzten Gebieten. Die Bedingungen in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine sind praktisch für freie Journalisten so, dass man sich sehr gut überlegen muss, ob man da überhaupt hingeht. Also ich würde sagen, man kann von dort nicht berichten und es tut ja auch kaum jemand. Es ist einfach lebensgefährlich. Diejenigen, die zum Beispiel auch in der Ostukraine gelebt, gewohnt haben, als Journalisten gearbeitet haben, die haben das Gebiet entweder verlassen und wenn sie nicht rechtzeitig weggegangen sind, dann sind sie unter anderem eben auch in Gefängnisse gekommen, beziehungsweise in Foltergefängnisse. Also es gibt immer wieder wirklich schlimme Berichte aus solchen Foltergefängnissen, in denen Journalistenkollegen über Jahre festgehalten wurden, sodass man eigentlich aus diesen besetzten Gebieten, die ja von Russland, von der Armee und aber auch von den Geheimdiensten kontrolliert werden. Und da hat eine freie Berichterstattung überhaupt keine Chance. Für Russland, Sie haben danach gefragt, wie kann man noch aus Russland berichten? Für Russland gilt alles, was über den Krieg Kritisches gesagt wird, als eine strafbare Handlung. Das heißt also, über den Krieg kann man überhaupt nicht berichten, wenn man nicht eine Gefängnisstrafe riskieren möchte. Und ansonsten gibt es eben in Russland keine freien Medien. Und viele unabhängige Journalisten, die weiter als solche arbeiten wollen, sind weggegangen aus Russland, haben das Land verlassen und berichten jetzt von außerhalb, meist mithilfe von russischen Quellen innerhalb des Landes.
Die Journalistin Viktoria Roschtschina wurde nur 27 Jahre alt. Über die Hintergründe ihres Todes in russischer Kriegsgefangenschaft habe ich vor der Sendung mit meiner Kollegin Sabine Adler gesprochen. Es wird vermutet, dass sich derzeit 18 bis 30 weitere Medienschaffende in russischer Gefangenschaft befinden. Wir werden weiter über ihr Schicksal und ihre Arbeit berichten. Hallo, hallo, hier ist der Deutschlandfunk. Dank Internet und Deutschlandfunk-App können Sie uns mittlerweile zuverlässig von überall hören. Ich für meinen Teil bin ja ganz froh, dass die Nachrichten nicht mehr per Boten oder Flugblatt eintrudeln oder Beiträge auf Band geschnitten werden. Über die Geschichte der Nachrichten informiert gerade eine neue Ausstellung im Museum für Kommunikation in Berlin. Nachrichten News heißt diese Ausstellung und Sebastian Engelbrecht hat sie sich für uns angeschaut.
Bis in die 1990er Jahre ratterten Fernschreiber in den Redaktionen, von den Redakteuren Ticker genannt. Über Ticker erreichten die Texte der Nachrichtenagenturen die Redaktion. Wichtige Quellen für Zeitungen, Radio und Fernsehen. Die Ausstellung im Berliner Museum für Kommunikation bietet einen historischen Überblick über die Entstehung und Verbreitung von Nachrichten durch Boten im Mittelalter, über Flugblätter in der Neuzeit, Nachrichtenbriefe, Generalanzeiger, Zeitungen, Funk, Radio, Fernsehen bis zum Internet und soziale Medien. Für die internationale Nachrichtenkommunikation war die telegrafische Verbreitung ein entscheidender Fortschritt, wie eine der Kuratorinnen, Wenke Wilhelm, erklärt.
Fast zeitgleich mit der Entstehung der ersten Nachrichtenagenturen in der Mitte des 19. Jahrhunderts revolutioniert die elektrische Telegrafie die Nachrichtenübermittlung. Die elektrische Telegrafie wird auch als das viktorianische Internet oder das Internet des 19. Jahrhunderts bezeichnet. Statt durch Boten oder Brief können Nachrichten nun erstmals unkörperlich und in kodierter Form übermittelt werden.
Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten Journalisten in Frankreich und Deutschland die ersten Nachrichtenagenturen. Seit 75 Jahren gehört die deutsche Presseagentur dpa zu den wichtigsten unabhängigen Nachrichtenagenturen weltweit. Heute gibt es 20. Die dpa ist Kooperationspartner der Nachrichtenausstellung in Berlin. Der Vorsitzende der dpa-Geschäftsführung, Peter Kropp, findet sie lehrreich.
Wir lernen natürlich aus den 75 Jahren, weil man muss ja wissen, wo das alles hergekommen ist und was die DNA so eines Unternehmens ist. Und das wird in dieser Ausstellung, wir sind da jetzt, glaube ich, in 30 Minuten durchgegangen und das ist ein voller Crashkurs, wie Nachrichtenagenturen und Informationsvermittlung funktionieren.
Die Ausstellung mit dem Titel Nachrichten News bietet mehr als den Überblick über Nachrichten und ihre Geschichte. Sie reflektiert, was Journalismus leistet und wie journalistische Produkte bei Lesern, Hörern, Zuschauern ankommen. Kuratorin Maria Merseburger über ihre Methode.
Wir haben schon im Vorfeld eine große Outreach-Aktion, also vom Museum raus, gestartet und Menschen aufgerufen, uns Sprachnachrichten zu schicken mit der Frage, wie geht's dir eigentlich mit Nachrichten? Wir wollten wirklich was Persönliches hören.
Ich gucke eigentlich ganz gerne abends Nachrichten, aber das gibt mir so ein Gefühl der Regelmäßigkeit und irgendwie auch so ein komischerweise so ein wohliges, positives Gefühl.
Ich achte viel mehr darauf, ob Nachrichten tendenziös sind und es ärgert mich unglaublich, wenn das dann passiert.
Wer durch die Ausstellung geht, lernt die journalistischen Textgattungen kennen, wird zum Schreiben eigener Nachrichten auf einer Schreibmaschine animiert und kann üben, Falschmeldungen von wahren Nachrichten zu unterscheiden. Mit welchen Herausforderungen Journalistinnen und Journalisten manchmal konfrontiert sind, zeigt das Triptychon, ein dreigeteiltes Kunstwerk, der ehemaligen Tagesspiegel-Fotografin Ursula Dahmen. Kurator Benjamin Esser über eine journalistische Entscheidung.
Zu sehen ist ein irakischer Soldat, der von zwei US-SoldatInnen umringt ist. Von der einen Seite wird er bedroht und von der anderen Seite verpflegt. Und je nachdem, wie man den Bildausschnitt wählt, kann man eben von einer bedrohlichen Situation oder eben von einer Situation der Umsorgung sprechen.
Eine Art Grundkurs Journalismus hat das Berliner Museum für Kommunikation zusammengestellt. Und den brauchen viele, nicht nur die Jungen, die ihre Nachrichten heute zum großen Teil allein aus sozialen Medien beziehen. Ungefiltert, ungeprüft. Die Frage, was Journalismus ist und was er leistet, sei aber auch für Ältere oft neu, meinen die Kuratorinnen. Am Schluss der Ausstellung kann jede und jeder übrigens herausfinden lassen, welches journalistisch hergestellte Medium am besten zu ihm oder ihr passt. Ausstellungsmacherin Hanna Fiedler erklärt das Prinzip.
Die Formate, die Sie hier außenrum sehen und ein paar mehr, können in dieser Station entdeckt werden, aber nicht einfach so, sondern indem man sich wie bei einer Dating-App sein Match erspielt. Man positioniert sich zu verschiedenen Kategorien, also Audioformat, Videoformat, eher locker, eher ernst, eher politische Themen oder gesellschaftliche und bekommt dann ein Format als das eigene, vielleicht interessante Match vorgestellt.
Und wozu das alles? Eine gut informierte Gesellschaft, sagt Museumsdirektorin Anja Schaluschke, sei die Basis unserer Demokratie.
Und dazu habe ich gar nichts hinzuzufügen. Über die Ausstellung Nachrichten News berichtete Sebastian Engelbrecht. Können Sie dieses Wort noch hören? Staatsvertrag oder besser gesagt Reformstaatsvertrag? Wir berichten seit Wochen hoch und runter über die Vorschläge der Länder, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu zu gestalten. Bis Freitag konnten Anmerkungen dazu gemacht werden und am Freitag hat sich auch ein breites Bündnis aus Umwelt- und Wohlfahrtsverbänden zu Wort gemeldet. Darunter die Gewerkschaft Verdi. Mit deren medienpolitischen Referentin Bettina Hesse habe ich vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt, warum Verdi sich berufen gesehen hat, den Reformstaatsvertragsentwurf zu kommentieren.
Naja, Verdi hat da unterschiedliche Interessen drin. Also einerseits haben wir fast 2 Millionen Mitglieder, die ein Interesse haben an einer gesunden Medienordnung in Deutschland. 2 Millionen Mitglieder, die Rundfunkbeitrag zahlen. Und natürlich haben wir auch viele Mitglieder, die selbst Medienschaffende sind. Und wir sind aber auch eine Organisation, die in viele Rundfunkgremien, also in viele Rundfunkräte oder auch mal in Verwaltungsrat selber jemanden entsenden darf. Und deswegen wir eben auch dort in den Aufsichtsgremien auch ganz nah dran am Geschehen sind. So, und deswegen wissen wir eben aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen, dass die Reformpläne, die die Ministerpräsidentinnen jetzt gerade für die Konsultation freigegeben haben, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich sehr tiefgreifend sind. Also aus unserer Sicht die tiefgreifendsten, die es bisher gegeben hat für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Und deswegen war das auf jeden Fall, ist das ein Punkt, an dem wir uns gemeinsam und auch eben gemeinsam mit anderen Organisationen, die ebenso das Wohl unserer Medienordnung und unserer informierten demokratischen Gesellschaft im Blick haben, uns dazu zu äußern und Stellung zu nehmen.
Sie schreiben in Ihrer gemeinsamen Erklärung, verändern und überprüfen ja, nur wenn es um Zusammenkürzen geht, nein. Und dabei soll aber trotzdem die Qualität gestärkt werden. Klingt für mich so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Wie soll das gehen?
Natürlich ist uns völlig klar, das Medienumfeld verändert sich. Deswegen müssen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder überprüft werden. Ob das wirklich die Rahmenbedingungen sind, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Leistung bringen kann, die wir als demokratische Gesellschaft von ihm brauchen. Und deswegen ist es völlig klar, dass es Reformen geben muss, dass auch mal was gestrichen werden muss. Aber diese Staatsverträge, die jetzt zur Konsultation gestellt sind, die lassen eben nicht erkennen, dass es irgendeine positive Zielvorstellung der MinisterpräsidentInnen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Was wir hier überall sehen, ist, dass gestrichen wird. Also es wird gekürzt bei den Informationsangeboten, bei der Bildung, bei den Dokumentationen, bei den Angeboten für junge Menschen, bei den überregionalen Angeboten, in der Kultur, bei den Hörfunkwellen. Und demgegenüber steht aber nicht irgendeine Zielvorstellung, wie das die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärken soll. Und das ist unsere Kritik. Wenn gut dargelegt wäre, warum diese Kürzungen sinnvoll sind, wäre es eine andere Sache. Aber so drängt sich der Eindruck auf, dass hier hauptsächlich was zusammengekürzt und gespart werden soll. Die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, hat aber schon gesagt, dass was da jetzt geplant ist, das wird zumindest in der nächsten Beitragsperiode, also bis einschließlich 2028, keinerlei finanzielle Einsparungen bringen. So, wenn wir jetzt noch nicht mal finanzielle Einsparungen absehen können, dann ist das Bild, was sich hier durch diese Staatsverträge zeichnet, wirklich verheerend. verheerend. Streichungen und Kürzungen ohne irgendeinen Plan, ohne Orientierung, wie das die Öffentlich-Rechtlichen wirklich fitter für die Zukunft machen soll.
Also das, was da vorliegt, ist für Sie nicht mehr als ein bisschen Symbolpolitik?
Natürlich gibt es hier in den vorgelegten Entwürfen auch total unterstützenswerte Vorschläge. Also zum Beispiel, dass die Öffentlich-Rechtlichen endlich verpflichtet werden sollen, Kommentarfunktionen zuzulassen, mehr mit dem Publikum zu interagieren, eine gemeinsame Plattform für ihre Online-Angebote anzubieten. Das ist total sinnvoll. Und das sind wichtige Reformen, die übrigens schon lange vorgeschlagen wurden und jetzt auf den Weg gebracht werden. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber diese Kürzungen werfen tatsächlich die Frage auf, wer hier eigentlich besänftigt werden soll und wer hier eigentlich befriedet werden soll. Denn für uns Nutzerinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist das auf jeden Fall keine Verbesserung.
Jetzt kurz zum Abschluss. Was fordern Sie konkret jetzt von der Politik?
Also wir fordern vor allem mal, dass der gesamte Reformstaatsvertrag vorgelegt wird, denn der war angekündigt als Paket aus 5 Staatsverträgen und jetzt publiziert wurde aber nicht der Staatsvertrag zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und das ist völlig inakzeptabel. Also erstens mal müssen die MinisterpräsidentInnen endlich den Weg freimachen für die Beitragserhöhung, die von einer unabhängigen Kommission, der KEF, ermittelt wurde, die ab 1. Januar in Kraft treten muss. Ansonsten ist das Verfassungsbruch und es ist die Aufgabe der MinisterpräsidentInnen hierfür, dieses Verfahren jetzt in Kraft zu setzen und diese Beitragsanpassung zu ermöglichen. Das ist das Allerwichtigste und das ist ehrlich gesagt die Voraussetzung, dass sich auch mit diesen extremen Umstrukturierungen, die jetzt für die Öffentlich-Rechtlichen vorgesehen sind, in Auftrag und Struktur, dass wir uns damit überhaupt befassen. Ich würde dafür plädieren, dass sich die Ministerpräsidentin noch mal etwas mehr Zeit nehmen. Das ist jetzt nämlich ganz schön übers Knie gebrochen, dieses Verfahren. Die öffentliche Konsultation war 2 Wochen lang, während sich die Ministerpräsidentin viele Monate mit diesem Thema befasst haben und ja offensichtlich auch nicht Einigung in allen Punkten herstellen konnten. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was der braucht, das ist die Freiheit, die MediennutzerInnen auf den Wegen, auf denen wir eben Medien nutzen, alles Relevante ausspielen zu können. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen gerade auch Informationen aktuell anbieten können müssen, da wo sich die MediennutzerInnen aufhalten und auf dem Weg, wie wir halt eben Medien nutzen. Und dafür muss die Freiheit geschaffen werden. Die Öffentlich-Rechtlichen verlieren sonst total an Nutzen für die Gesellschaft.
Sagt Bettina Hesse, medienpolitische Referentin von Verdi. Mehr zur Rundfunkreform erfahren Sie in unserer aktuellen Folge nach Redaktionsschluss.
Die Sender sind angehalten, 16 Wellen zu schließen. Aber sie können die 16 billigsten schließen oder die 16 teuersten und es kommen ganz unterschiedliche Summen bei raus. Und natürlich kann die Politik nicht genau vorgeben, wie viel sie einsparen soll nach dem Motto, wir wollen jetzt so und so den Beitrag um 3 Euro senken. Guckt mal, wie ihr das hinkriegt. Das wäre ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Die können aber einfach sagen, wir streichen jetzt einfach folgende Programme wieder. Wir wissen, wie viel die kosten und wie viel uns das einbringt. Das machen sie aber wiederum nicht, weil da natürlich vieles Liebgewonnene über die Klinge springen würde und man das der Politik anlasten könnte.
Das heißt, du meinst, sie sind einfach zu ängstlich?
Ja, ich glaube, dass die wieder ihre Verantwortung nicht richtig wahrnehmen.
Ausnahmsweise diskutiert die Redaktion unter sich. Denn sonst wollen wir ja eigentlich Sie zu Wort kommen lassen, unsere Hörerinnen und Hörer. Was stört oder freut Sie in den Medien? Schreiben Sie es uns unter nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Und damit endet Medias Res am Montag. Hier im Programm folgt gleich der Büchermarkt mit der Frage, wie BookTok die Literaturwelt verändert. Mein Name ist Antran. Ich wünsche viel Spaß beim Weiterhören. Machen Sie es gut und tschüss.